Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 61 Gerechtigkeit und Loseblatt. Noch einmal mit mir, Hendrik Wiedewild, Kolumnist und Rechtsanwalt und Strategieberater aus Berlin. Und bei mir ist diesmal auch
Maximilian Amos, Redakteur von Beck Aktuell.
So, bevor wir es jetzt vergessen, Pia Lorenz, die ihr wahrscheinlich auch schon vermisst, die schickt euch Grüße, liebe Hörerinnen und Hörer. Und sie hat mir heute früh per WhatsApp geschrieben, dass sie mich schon fast ein bisschen vermisst.
Ich glaube, das ist das höchste Kompliment, was du von Pia bekommen kannst.
Das dachte ich auch. Du hast es geschafft. Besser wird es wahrscheinlich nicht. Ich sollte nehmen, was ich kriegen kann. Naja, gut. Ich vermisse sie auch schon fast ein bisschen. Also, das sind diesmal unsere Themen. Die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts ist so politisch wie noch nie. Was passiert da diese Woche und wie wirkt sich das auf die Justiz aus? Wir sprechen darüber mit Joachim Jahn. Ein Anwalt blamiert sich mit einem KI-Schriftsatz, darüber sprechen wir mit Markus Hartung, und Facebook muss 5.000 Euro für einen Datenschutzverstoß zahlen, das meint das Landgericht Leipzig jedenfalls. Und wir haben News über Visa, Ukraine und den sogenannten Maskenrichter. Ganz zum Schluss sprechen wir über Pietät im Straßenverkehr.
Das Bundesverfassungsgericht.
Die größte Fehleinschätzung der Woche leistete sich wohl ein Redakteur, der meinte, These: kein normaler Mensch außerhalb von Mitte, gemeint ist Berlin-Mitte, interessiert sich dafür. Ja, und gemeint war die mögliche Richterkandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Borsius-Gersdorf, die, und das haben wir besprochen, in der Union als ultralinks gebrandmarkt wurde. Heute sind die Gazetten ziemlich voll dafür, dass das niemanden außer Mitte interessiert, mit Kommentaren über die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts. Es ist fahrlässig, dass das politische Berlin gerade öffentlichkeitswirksam über Nachbesetzungen am Bundesverfassungsgericht streitet, schreibt die Rheinische Post. Die Nominierung von Borsius-Gersdorf durch die SPD war ein Fehler, meint die Märkische Oder-Zeitung, ähnlich klingen Nürnberger Zeitung und Augsburger Allgemeine. Das Thema interessiert also wirklich nicht nur Mitte und auch nicht nur die Jura-Bubble. Aber jetzt holen wir das Thema zurück in die Jura-Bubble. Bei mir ist Joachim Jahn aus der NJW-Chefredaktion. Für mich eine besondere Freude, denn bei ihm habe ich vor vielen, vielen Jahren gelernt, bei der FAZ, als ich meinen ersten Job hatte. Hallo Joachim.
Ja, hallo lieber Hendrik, hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Es ist mir eine Freude.
Uns ist es auch eine Freude. Fangen wir mal mit den Fakten an. Wir haben nun das Problem, wir sind ein Podcast. Wir zeichnen hier auf dieses Gespräch am 9. Juli um ungefähr 10 Uhr. Das heißt, wenn ihr das hört, hat sich vielleicht einiges geändert. Aber Stand jetzt ist es so, der Richterwahlausschuss hatte Frau Borsius-Gersdorf am Montag zusammen mit Ann-Kathrin Kaufhold und Günther Spinner benannt. Jetzt beißt an der Wahl der Dreien am Freitag dann doch keine Maus mehr einen Faden ab. Oder Joachim?
Naja, es gibt schon Szenarien, die davon ausgehen, dass wenn der Bundestag, der jetzt am Freitag über drei neue Besetzungen, über drei Nachbesetzungen entscheiden soll, gibt es Szenarien, die halt sagen, naja, wenn so die erste Runde der Nachbesetzung, der Bundestag hat es extra in zwei Etappen aufgespalten, diese Abstimmung, diese Personalie, wenn die erste Runde vielleicht doch scheitert, dass man dann es von der Geschäftsordnung absetzt. Also insofern ganz eventuell könnte es sogar sein, dass am Freitag die Sachen doch nicht entschieden werden.
Das wäre allerdings schon eine bemerkenswerte Entwicklung, oder? Das wäre sozusagen so eine Besonderheit wie Friedrich Merz bekommt nicht beim ersten Wahlgang die nötigen Stimmen, oder? Oder ist das dann etwas, was schon mal passiert ist?
Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Ich glaube auch nicht, dass es das schon mal gegeben hat. Es ist eben halt einfach eine sehr ungewöhnliche Konstellation, so zeitgeschichtlich gesehen, weil es war einfach halt jahrzehntelang so, dass zwischen den beiden großen Parteien, von denen die eine ja jetzt nicht mehr ganz so groß ist wie früher, es immer ausgedealt wurde. Ne? So dass es eigentlich keine wirklich nennenswerte Überraschung geben konnte, weil man ja immer Personalpakete schnürt.
Jetzt ist ja diese ganze Debatte ein bisschen weiter gerückt und es geht um den Posten der Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Dafür war eigentlich Frau Borsius-Gersdorf angedacht und dann gab es natürlich diese riesige Welle der Kritik. Dann sagte zum Beispiel der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, sagte, die Besetzung des Amtes sei zwar souverän eine Sache des Bundesrats, aber Frau Professor Kaufhold wäre dabei aus unserer Sicht eine gute Wahl. Also ein interessanter Fingerzeig. Zuvor hat der Unionsfraktionschef Jens Spahn sich ähnlich geäußert. Joachim, wer bestimmt denn eigentlich den Posten des Vizepräsidenten, der Vizepräsidentin? Wie ist das geregelt?
Ja, es ist gar nicht so einfach. Ich habe extra nochmal zur Vorbereitung in die Beck'schen Online-Kommentare zum Bundesverfassungsgerichtsgesetz geschaut. Es ist ein interessantes Zusammenspiel, ich sage es jetzt mal für die, die es genauer wissen wollen, zwischen Paragraph 9 Bundesverfassungsgerichtsgesetz in Verbindung mit Paragraphen 6 und 7. Die Entscheidung wird, jetzt mal vereinfacht gesagt, abwechselnd getroffen für die beiden Posten jeweils von Bundestag und Bundesrat. Der eine der beiden Posten, Präsident und Vizepräsident, wird ja vom Bundesrat, der andere vom Bundestag bestimmt, aber eben jeweils in sich im Wechsel, so dass zum Beispiel bei Stefan Habert so war, dass er als Richter zwar von dem einen Organ gewählt wurde, aber zunächst mal zum Vizepräsidenten, dann vom anderen Organ und dann gab es ja nochmal den Aufstieg zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, das er jetzt ist. Also insofern muss man abschichten. Erstens die Frage, wird man gewählt? Das ist ja bei Frau Brosius-Gersdorf immer noch nicht so ganz sicher. Und dann eben zweitens die Frage, wird sie Vizepräsidentin oder, wie du es eben gerade gesagt hast, wird es jetzt vielleicht die ganz neue Wendung, die Frau Kaufhold?
Was wissen wir denn über Frau Kaufhold eigentlich? Ist die auch vielleicht ein bisschen umstritten oder ist das eine eher langweilige Kandidatin, die jetzt dann irgendwie durchgehen würde?
Ja, das ist eine schöne Frage, wenn ich das so sagen darf. Auf Twitter, also X heißt es ja inzwischen, gab es am Anfang so aus eher konservativen Kreisen ganz gelegentlich mal den Hinweis, naja, die Kaufhold, die ist doch sogar noch länger als die Brosius-Gersdorf. Aber auf die hat man eigentlich wenig geachtet, zumal sie halt sozusagen Schützling ist von Herrn Voskuhle, von Professor Andreas Voskuhle, also dem früheren, vorherigen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten. Und da hat man gedacht, naja, das ist ein ehrenwerter Mann. Na klar, ist er ja auch. Und wenn die bei ihm gelernt hat, sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Beispiel bei ihm, dann wird er schon in Ordnung sein. Und jetzt, seit nun gerade sich abzeichnet, dass vielleicht sie die neue Vizepräsidentin wird, schaut man ein bisschen genauer hin. Und da ist es halt so, biografische Daten, also auch sie ist ja genau wie Frau Brosius-Gersdorf von der SPD vorgeschlagen worden. Sie ist Rechtsprofessorin in München, spezialisiert auf Klimaschutz. Achtung, Achtung, wir erinnern uns an den Klimaschutzbeschluss, kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, der ja für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Und außerdem spezialisiert auf Finanzmarktaufsicht. Ihre Habilitation hat sich dem Thema Systemaufsicht gewidmet, was ja für eine Verfassungsrichterin ja auch ganz hübsch ist. Ihre Doktorarbeit hat sie schon bei Voskuhle geschrieben. Und ja, sie ist an der LMU München übrigens auch Frauenbeauftragte. Also auch auf dem Feld ist sie nicht unbeleckt. Und letzter Punkt, sie gehörte der ja auch nicht so ganz unumstrittenen Berliner Expertenkommission zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen an.
Ah ja, gut, das ist also so eine, die Kevin Kühnert der Bundesverfassungsgerichtsbarkeit. Ja?
In gewisser Weise. Manche könnten, würden das so sehen.
Okay, gut. Aber so viel Streit wie Frau Gersdorf, Brosius-Gersdorf haben wir jetzt hier jedenfalls noch nicht gehabt. Lass uns nochmal über den Prozess ein bisschen sprechen, weil hier scheint ja ein bisschen eine Tradition ins Wanken geraten zu sein. Und das Interessante ist ja, dass es auch bei der Union nicht nur jetzt Leute gibt, die wütend die Faust rütteln wegen Frau Brosius-Gersdorf, sondern ganz im Gegenteil. Die Abgeordnete Ansgar Heveling und Günter Krings, eigentlich Hardliner, was so familienrechtliche Fragen angeht, sollen für die Wahl von Brosius-Gersdorf geworben haben. Krings erinnerte daran, dass die Sozialdemokraten in der Vergangenheit stets die Richtervorschläge der Union mitgetragen hatten. So schreibt es FAZ Einspruch kürzlich. Und Jan-Marco Lutschak verwies darauf, dass Frau Brosius-Gersdorf beim Bürgergeld sogar eher wirtschaftsliberale Positionen vertreten habe. So, ich hatte vor kurzem da noch den früheren Bundesverfassungsrichter Müller im DLF gehört. Der hatte auch eher mäßigend gewirkt und gesagt, man brauche schon profilierte Persönlichkeiten, man hat aber immer schon irgendwie gestritten. Jetzt meine Frage, ist das jetzt irgendwie ungewöhnlich? Erleben wir hier so eine Polarisierung der Besetzungsfragen, dass so hart um diese Fragen gerungen wird? Oder ist das irgendwie doch noch der Normalfall und wir müssen da irgendwie durch? Wie ungewöhnlich ist der Streit?
Ja, also ungewöhnlich eben auf jeden Fall, ich hatte es ja schon angedeutet, es war halt in der Geschichte der Bundesrepublik gab es eben die zwei großen Parteien und die haben immer alles auch langfristig miteinander ausgedealt. Dann kamen die Grünen dazu, die FDP gab es ja dann auch schon länger, aber war ursprünglich nicht so sehr beteiligt. Wobei der allererste Präsident war sogar jemand, der von der FDP kam. Aber danach haben es eigentlich CDU, CSU und SPD untereinander ausgedealt. Und das hat eben halt nicht mehr hingehauen, als, ich sag mal, in Zeiten der Ampel dann halt auch die Grünen natürlich ihr Mitspracherecht eingefordert haben. Und also auch schon ein bisschen vorher, vor der Ampel. dann die Linken natürlich auch noch gefordert haben, wenn auch nicht bekommen haben, so dass man sich dann irgendwann, also auch schon von einer ganzen Weile, auf eine langfristige Formel geeinigt hatte, dass SPD und Union jeweils auf einen Posten verzichten, den eben je nachdem an FDP und an Grüne, also proportional entsprechend eben wiederum abtreten. Und das haut jetzt eben nicht mehr so richtig hin, seit die SPD ist kleiner geworden. Das wirkt sich hier ja trotzdem nicht aus. Aber die FDP ist ja nun gar nicht mehr im Parlament. Da sagen natürlich viele, naja Gott, warum soll man denen jetzt eigentlich noch ein Mitspracherecht einräumen? Die sind ja nicht mal mehr im Parlament vertreten. Mhm. Umgekehrt, die Linken sagen halt, also wir wollen wenigstens, dass man mit uns redet. Also so, es ist ja nicht mal so, dass die kategorisch sagen, wir wollen jetzt also auch das Vorschlagsrecht für einen frei werdenden Posten am Bundesverfassungsgericht haben. Aber sie wollen halt nicht übergangen werden. Dem steht natürlich der Unvereinbarkeitsbeschluss eines CDU-Parteitags entgegen. Die CDU hat ja gegenüber den Linken ungefähr so eine Brandmauer errichtet, wie man das so nennt, wie ja auch gegenüber der AfD. Und ja, damit ist vieles ins Wanken gekommen. Es gibt keine Verlässlichkeit mehr, dass frühere Absprachen, frühere Formeln zur Aufteilung noch funktionieren. Und naja, so insofern geht es tatsächlich natürlich ein bisschen in Richtung USA, weil bisher war das weitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit, wer da was wird. Klar, es gab auch schon Diskussionen, ob über Stefan Habert, der immerhin Fraktionsvize der Union im Bundestag war. Da gab es schon auch, selbst im Handelsblatt, als Wirtschaftsnamen Medium, und Habert war ja ein sehr gut nebenher verdienender Wirtschaftsanwalt, aber da gab es selbst im Handelsblatt kritische Stimmen, die gesagt haben, naja, ist so einer richtig an der Stelle. Und bei Peter Müller war es so, als bis dahin war er saarländischer Ministerpräsident für die CDU. Mhm. Peter Huber war ja so ein Mensch, der, je nachdem, wo er gerade gelebt hat, zwischen CDU und CSU gependelt ist, mitgliedschaftstechnisch. Also es gab natürlich schon immer Diskussionen, aber im Großen und Ganzen war es unter dem Radar der allgemeinen Öffentlichkeit. Und es gab eben, das muss man halt auch sagen, abgesehen von jetzt diesen früheren CDU-Politikern, da hat es ja sozusagen die Rechten getroffen und nicht jetzt eine angeblich Ultralinke. Aber da ging es eben halt nur um die Frage, sind solche Leute als Bundesverfassungsrichter oder gar Bundesverfassungsgerichtspräsident zu politiknah? Wo ich übrigens sagen würde, es ist auch ganz gut, wenn da ein paar Leute sitzen, die was von Politik wirklich verstehen und nicht nur vom grünen Tisch aus die Gesetzgebungsprozesse beurteilen. So, aber mit Frau Brose-Gersdorf haben wir jetzt halt jemanden, der mit so vielen Themen angeeckt ist, dass es, also ich sage jetzt mal überspitzt, so eine Art Volksaufstand in konservativen Kreisen gegeben hat.
Ja, und glaubst du, dass wenn dieses Prozedere jetzt gut noch zu Ende geht, das heißt, nehmen wir mal an, Frau Brose-Gersdorf wird nicht Vizepräsidentin, sondern Frau Kaufhold, bleibt dann ein Schaden beim Bundesverfassungsgericht, das ja nun in letzter Zeit immer mal wieder im Sturm stand? Das tat es von Beginn an, ne? Wenn wir uns die ganze Geschichte des Bundesverfassungsgerichts angucken, wollen wir nicht alles aufrollen, aber es gab nur das Essen mit Frau Merkel im Bundeskanzleramt, und bei den Rechtspopulisten ist es eh immer in der Kritik gewesen. Bleibt da jetzt ein Schaden übrig, wenn man sich dieses Nominierungsprozedere anschaut, oder ist das alles in 2 Wochen vergessen?
Also in 2 Wochen vergessen ganz bestimmt nicht, denn zum einen werden Leute, die sich jetzt an Frau Brose-Gersdorf stören, natürlich bei jeder Entscheidung, an der sie beteiligt ist, wenn sie eben halt diesem Teil des politischen Spektrums nicht passen, diese Entscheidung, dann werden sich diese Leute natürlich auch wieder über diese Entscheidung aufregen und sagen, naja, ich habe es ja gesagt, wir haben es gewusst. Und das wird, wie gesagt, da nun Frau Kaufhold überhaupt erst jetzt so ein bisschen in die Aufmerksamkeit gerät, wird es bei Entscheidungen, gerade zum Klimaschutz, da soll sie auch schon mal irgendwo gesagt haben, naja, da soll das Gericht doch auch weiter Anordnungen in Richtung mehr Klimaschutz erlassen. Also da wird es immer wieder Aufregung geben. Es wird immer wieder die Unterstellung geben, dass diese beiden Richterinnen, so sie beide gewählt werden und nicht nur die Frau Kaufhold, aber ich denke, es werden beide gewählt, dass die halt eben daran politisch, ideologisch mitgewirkt haben. Was ich übrigens keinen berechtigten Vorwurf finde. Deswegen denke ich, es wird einen gewissen Schaden geben, weil gewisse Leute werden halt immer sagen, diese Entscheidungen sind halt ideologisch beeinflusst von diesen beiden Frauen. Ich finde aber den Vorwurf nicht berechtigt und hoffe halt, dass sich da die Vernunft in der breiten Öffentlichkeit dann doch durchsetzt. Denn kein Richter, keine Richterin in Karlsruhe entscheidet allein, nicht mal der Senatsvorsitzende oder die Senatsvorsitzende, nicht mal der Präsident, nicht mal die Vizepräsidentin. Es ist immer der gesamte Senat. Und man hört es immer wieder, seit Jahrzehnten wird es unisono gesagt, dort kann sich nur durchsetzen, wer sachlich argumentiert. Dass ein Senat, also dass beide Senate jeweils in sich auch pluralistisch besetzt sind, halte ich für sinnvoll, weil es eben einfach zu besseren Ergebnissen führt. Die andere Frage ist natürlich, ob so jemand dann eben Repräsentantin werden soll des gesamten Gerichts als Vizepräsidentin. Und bisher ist ja auch so ein unbeschriebener Automatismus, der nirgendwo festgelegt ist, einfach Tradition, dass der bisherige Vizepräsident oder bei Frau König eben ist es die Vizepräsidentin, nachrückt ganz an die Spitze, sofern die Spitze frei wird, solange der Vizepräsident, die Vizepräsidentin noch da ist. Mit anderen Worten, Frau Bosis-Gersdorf wäre nach bisherigen Plänen, nicht zwingend, aber traditionell sogar irgendwann Nachfolgerin von Stefan Habert geworden.
Da freue ich mich jetzt schon auf das Echo im Blätterwald und auf X und bei den Rechtskonservativen. Wir werden es sehen. Aber du hast ja viel Optimismus gestreut in Sachen Sachlichkeit. Joachim, vielen Dank.
Gerne.
Der Aufreger der Woche.
Es begann als ganz normale Familiensache am Amtsgericht Köln und steigerte sich dann zu einem kleinen LinkedIn-Skandal. Vergangene Woche hat ein Fall vor dem Amtsgericht Köln in einer Familiensache für ziemlichen Wirbel gesorgt. Es ging eigentlich um Alltägliches, Wechselmodell, Kindeswohl. Doch ein Anwalt in der Sache hat einen Schriftsatz eingereicht, der ganz Schlimmes ausgelöst hat. Das Gericht schrieb auf einmal in seinen Beschluss, die weiteren von dem Antragsgegnervertreter im Schriftsatz vom 30.06.2025 genannten Voraussetzungen stammen nicht aus der zitierten Entscheidung und sind offenbar mittels künstlicher Intelligenz generiert und frei erfunden. Wie hat das Gericht das gemerkt? Ganz einfach, es hat sich mal die Literaturnachweise und Rechtsprechungsnachweise des Anwalts in seinem Schriftsatz angeschaut und festgestellt, die gab es entweder gar nicht oder an den entsprechenden Fundstellen stand irgendwas völlig anderes. Also manchmal war es dann so, dass ein Autor einen Kommentar genannt wurde, der mit diesem Kommentar gar nichts zu tun hatte. Oder dass eine Zeitschriftenfundstelle sich nicht mit Kindeswohl oder Elternverantwortung befasste, sondern mit dem Zustimmungserfordernis des Ersatznacherben. Das Ganze landete dann auf LinkedIn über die Kanzlei der Gegenseite, von der ein Anwalt das publik gemacht hat. Und hat für hitzige Diskussionen gesorgt, denn man kann sich vorstellen, ob Anwalt, Richter oder was man immer beruflich tut, so eine Geschichte empört die Menschen. Und es wurde auch schnell darüber diskutiert, was das denn eigentlich für Konsequenzen haben könnte. Ob das ein Berufsrechtsverstoß ist, ob man sich damit vielleicht sogar strafbar macht, wenn man einem Gericht falsche Literaturnachweise präsentiert. Stichwort Prozessbetrug. Dieses ganze Thema habe ich in einem Artikel auf Beck Aktuell in dieser Woche schon mal ein bisschen behandelt. Den packen wir euch auch in die Shownotes. Aber man stellt sich schon auch die Frage, man unterstellt, dass es vielleicht kein Einzelfall, wie einige LinkedIn-Kommentare erahnen ließen. Was macht eigentlich KI und KI-generierte Schriftsätze mit dem Zivilprozess oder überhaupt dem Gerichtsprozess der Zukunft? Wie wirkt sich das aus und wo führt das alles noch hin? Darüber habe ich mich am Mittwoch schon unterhalten mit Markus Hartung. Er ist nicht nur Rechtsanwalt und Mediator, sondern war auch Leiter des Bucerius Center of the Legal Profession an der Bucerius Law School in Hamburg und ist dort immer noch Senior Fellow und kennt sich deswegen sehr gut aus mit anwaltlichem Berufsrecht und dem Anwaltsberuf als solchem. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Herr Hartung.
Hallo.
Vielleicht zum Einstieg mal, gibt es eigentlich Zahlen, wie viele Anwältinnen und Anwälte mittlerweile ihre Schriftsätze von KI schreiben lassen oder haben Sie da irgendwelche Werte zu? Gibt es da Empirie?
Nein, dazu gibt's gar nichts. Man weiß wohl, dass in den gesamten Massenverfahren, also da, wo Kanzleien hunderte oder tausende von Klägern vertreten, ob das jetzt Diesel ist oder Schadensersatz wegen Datenlecks oder Schufa oder sonst was, dass da die Schriftsätze regelmäßig durch Technologie erstellt werden, ob das jetzt immer KI ist oder ob das bestimmte regelbasierte Modelle sind. Aber wenn eine Kanzlei in 500 Sachen Schriftsätze versendet, dann darf man sich nicht vorstellen, dass vorher jemand im Manufakturbetrieb 500 Schriftsätze geschrieben und nochmal überprüft und dann unterzeichnet hat. Also wir müssen davon ausgehen, dass in Verbrauchersachen, wo mehrere Leute vertreten werden, regelmäßig Software eingesetzt wird. Und das kann künstliche Intelligenz sein im Sinne dieser generativen KI. Das ist das, was in Köln offenbar grässlich schiefgelaufen ist. Oder es ist einfach die automatisierte Zusammenstellung von Textbausteinen aus bereits vorgefertigten Trends, wo auch häufig mal was schief geht. Aber Zahlen darüber gibt's nicht.
Jetzt haben Sie ja gesagt, es ist grässlich schief gegangen in dem Kölner Fall. Ich denke, das kann jeder nur bestätigen, der sich das durchgelesen hat. Kann man denn ganz allgemein sagen, wie sich die Schriftsätze in Zeiten von generativer KI und deren Einsatz verändern? Also abgesehen vielleicht vom inhaltlichen Aspekt, werden sie besser, weil sie prägnanter werden, oder werden sie schlechter, weil man sich mit Details weniger Mühe gibt? Kann man das irgendwie einordnen?
Nee, das kann man nicht sagen. Was man wohl sagen kann, ist, dass eine gewisse Tendenz besteht, Schriftsätze immer länger und umfangreicher zu machen, denn es ist eine rein physische Hürde weggefallen. Sie müssen heute Schriftsätze nicht mehr ausdrucken und dann vielleicht in stapelweise Papier versinken, was sie dann irgendwie zur Post expedieren müssen, sondern sie haben heute Dateien, und ob da 50 oder 500 Seiten in einer Datei sind, das ist für das Handling der Datei und für den Versand völlig unerheblich. Das mag eine gewisse Bereitschaft erhöhen, auch viel zu schreiben, aber dazu kommt, dass ich glaube, nach meiner Beobachtung, nach dem, was Richter schreiben, gerade in diesen Massenverfahren, aber auch in Einzelverfahren, einfach sehr viel zitiert wird aus Entscheidungen, dass Originalquellen zitiert werden und offenbar so eine gewisse Tendenz besteht, zu glauben, je länger der Schriftsatz, desto besser.
Ja, das heißt, das ist ja jetzt kein ganz neues Phänomen, dass die Schriftsätze dicker werden. Also das sozusagen auch gerade in Großkanzleien war das ja immer so ein Lamento bei Richterinnen und Richtern, dass wenn Schriftsätze aus Großkanzleien kommen, dass die gespickt sind mit allem Möglichen, was man vielleicht gar nicht hätte unbedingt erwähnen müssen. Aber das wird durch KI befördert, sagen Sie?
Ja, das wird befördert, weil sie einfach schon auf ganz viel Know-how und bisschen Text zurückgreifen können und vielleicht nicht den Mut haben, eine Sache wegzulassen. Dieser alte Spruch, weniger ist mehr, der gilt selten. Aber es kommt auch praktisch was dazu. Sie haben als Anwalt immer die Sorge, die Balance richtig hinzukriegen zwischen dem, was Sie sagen müssen und nicht zu wenig gesagt zu haben, um in einer späteren Instanz dann rekludiert, also ausgeschlossen zu sein, weil Sie dann nicht mehr vortragen können. Und dem, wo man sagen müsste, komm, das brauchen wir nicht, das ist selbstverständlich, haben wir alles schon mal vorgetragen.
Jetzt ist auch so ein bisschen die Frage, was macht das mit dem Berufsstand eigentlich? Es gibt ja auch einen gewissen Druck auf Anwälte wahrscheinlich, KI einzusetzen. Viele Kanzleien bekunden das auch mittlerweile ganz offen, dass sie da eigene Modelle auch trainieren und befürchten vielleicht so ein bisschen, dass man in ein paar Jahren als Anwalt ohne KI gar nicht mehr mithalten kann. Sehen Sie das auch so?
Es ist eine interessante Frage, ob Rechtsanwälte eigentlich KI einsetzen müssen, um ihren Pflichten aus einem Mandatsvertrag nachzukommen. Man könnte ja mal einen Schritt zurückgehen. Wäre es eigentlich richtig, wenn ein Rechtsanwalt sagt, ich lasse diese ganzen Online-Datenbanken mal weg, ich verlasse mich einfach nur auf meine Zeitschriften, die ich bei mir habe. Ich recherchiere auch nur in meinen Zeitschriftenbänden. Wenn dann was schief geht, dann müsste er sich möglicherweise vorhalten lassen, dass er eben nicht alle technischen Möglichkeiten genutzt hat, um so zu recherchieren, dass er die maßgeblichen Fälle und Entscheidungen auch findet. Also bei der Recherche in Datenbanken würde man sagen, das ist heute Standard, dass man das macht. Ob man aus dem Mandatsvertrag vielleicht auch verpflichtet ist, etwa weil man Arbeiten schneller erledigen kann, das mit Hilfe von KI zu machen, hängt wieder sehr vom Sachgebiet ab. Wenn Sie in einer Due Diligence tätig sind, wo Sie sehr, sehr viele Dokumente überprüfen müssen, das macht heute niemand mehr händisch, sondern das wird nur durch Software gemacht. Während, wenn es darum geht, wenn jemand quasi nur im Manufakturbetrieb tätig ist, also ein Anwalt, der wirklich nur Einzelfälle bearbeitet, da würde ich so eine Pflicht nicht sagen. Aber ein Anwalt, der sich verschließt diesen Entwicklungen und diesen Möglichkeiten, die das bietet, er macht auf jeden Fall einen Fehler, denn das wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren völlig selbstverständlich werden, dass man so AI-Chatfenster offen hat. Wie sehr man das einsetzt und ob man sich seine Arbeit abnehmen lässt von so einem Tool, ist eine ganz andere Frage. Oder ob Sie sagen, ich verbessere meine Arbeit damit. Das ist die Ordentlichkeit. Also das ist, wir sind, glaube ich, zurzeit noch alle unerfahren. Viele Leute nutzen diese Tools, ohne genau zu wissen, was die können und was sie nicht können. Und viele Leute lassen sich blenden von den eleganten Formulierungen, gucken nicht nach. Vielleicht ist auch mal jemand im Zeitdruck. Dann passieren so Sachen wie in Köln oder in Niedersachsen gab es auch eine Geschichte von einem Landgericht, wo Sachen schiefgegangen sind. Da werden noch mehr Fälle kommen. Aber auf Sicht werden Anwälte ohne KI nicht mehr arbeiten können.
Ja, im Fall vor dem Amtsgericht Köln, da wurde ja auch unter diesem LinkedIn-Beitrag, wo der Anwalt das da öffentlich gemacht hatte, diese Verfehlung seines Kollegen, wurde ja viel diskutiert über Verstöße, möglicherweise gegen Berufsrecht, vor allem das Sachlichkeitsgebot. Das allerdings bezieht sich ja wohl bislang nur auf Tatsachen, weil man ja mal davon ausgeht, das Recht muss das Gericht eben selbst finden und der Anwalt gibt dazu maximal eine Hilfestellung. Mal davon ausgehend, dass, also vielleicht erstmal die Frage, das Berufsrecht sanktioniert das Stand jetzt nicht, wenn ich mit KI auf gut Deutsch Mist baue, also wenn ich damit falsche Literaturnachweise präsentiere?
Naja, also erstmal ist es so, Berufsrechtsdiskussionen, die bei LinkedIn geführt werden, die haben schon mal so ein bisschen was Skurriles. Das ist so, wie wenn plötzlich 80 Millionen deutsche Bundestrainer werden, da haben sie dann 20.000 Leute, die Berufsrechtsspezialisten werden. Was in erster Linie passiert, ist, dass ein Anwalt gegen den Mandatsvertrag verstößt, wenn er so arbeitet. Mhm. Denn das ist einfach eine schwere Pflichtverletzung. So kann man nicht arbeiten. Das ist aber die zivilrechtliche Seite. Und auf die zivilrechtliche Seite kann eine Aufsichtsbehörde, also eine Rechtsanwaltskammer, nur in sehr engen Grenzen gucken. Die Annahme, es handele sich um einen Verstoß gegen das Wahrheits- oder Sachlichkeitsgebot nach § 43 Absatz 3, das halte ich für ein bisschen weit hergeholt. Wohl aber kann man sagen, dass ein Rechtsanwalt gegen die Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung verstößt, wenn er in dieser besagten Weise, wie das in Köln oder vor anderen Gerichten ja schon längst gelaufen ist, wenn er da so agiert, indem er nämlich dann die über die zivilvertragliche oder mandatsvertragliche Pflicht hinausgehende Pflicht als öffentliche Berufsrechtspflicht zur gewissenhaften Berufsausübung, wenn die verletzt wird, da kann man vielleicht was tun. Es gibt einen langen Streit darüber, was diese Vorschrift für eine Bedeutung hat. Aber was da diskutiert wurde über Betrug oder versuchten Betrug, über Verstoß gegen die Wahrheitspflicht, das bezieht sich in der Tat nur auf Tatsachen. Und man müsste schon so konstruieren, dass man sagt, wenn du behauptest, dass eine bestimmte Tatsache in einem wissenschaftlichen Werk vertreten wird, um das zu tun, um mich, Gericht, zu überzeugen, dann ist es eine falsche Tatsachenbehauptung. Das ist schon sehr um die Ecke gedacht, muss ich sagen. Denn in der Regel könnte der Anwalt sich darauf beschränken, einen Sachverhalt zu schildern und von den Rechtsausführungen abzusehen. Das war ja immer, ohne genommen, die alte Regel. Man schildert den Sachverhalt und das Gericht kennt hoffentlich das Recht.
Ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, das wird immer mehr werden, der Einsatz von KI. Und es ist auch für Anwälte, die viele werden auch nicht drum herum kommen, um im Geschäft zu bleiben. Muss dann das Berufsrecht auch die Zügel anziehen aus Ihrer Sicht, um solche Auswüchse in Zukunft besser durch einen Abschreckungseffekt zu vermeiden?
Das ist eine interessante Frage, inwieweit eigentlich unser bisheriges Berufsrecht ausreicht. Wenn man sich jetzt solche Sachverhalte anguckt wie Köln oder andere Gerichte, könnte man geneigt sein, das zu denken. Man darf es nicht übersehen, dass das Einzelfälle sind. Und wegen dem Einzelfall muss man nicht gleich das Berufsrecht verschärfen. Allerdings überlegt der Ausschuss 2 in der Satzungsversammlung der Rechtsanwaltschaft, das ist das Gremium, was die Berufsordnung für Rechtsanwälte gestaltet und beschließt. Da bin ich Mitglied und da überlegen wir, man gerade wegen des Einsatzes von KI eine Art Führungskatalog mit verschieben müsste, um diese allgemeine Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung etwas zu substantiieren. Es gibt eine Richtlinie der Bundesrechtsanwaltskammer zum Einsatz von KI in der Kanzlei. Es ist in Arbeit eine Richtlinie des Deutschen Anwaltsvereins zum Gebrauch von KI. Ich glaube, wir kommen erstmal mit Erziehung und Hinweisen weiter, bevor wir gleich mit Sanktionen ankommen. Denn häufig liegt das, was da passiert, an fehlerhafter Anwendung und vielleicht nicht an finsterer Berechnung, würde ich mal unterstellen. Erst dann, wenn das Gegenteil bewiesen wird, dann müsste man über schärfere Sanktionen nachdenken.
Ja, das ist natürlich eine Anschlussfrage, die sich stellt, ist ja auch, was das für die Justiz eigentlich bedeutet und wie man sich dort darauf einstellen muss, auf diese Entwicklung. Braucht die Justiz hier ihre eigene KI, um so eine Art Waffengleichheit herzustellen?
Also, das ist eine interessante Frage, weil es so ein Bündel eigentlich eröffnet. Zum einen, die KI, die Justiz muss KI-mäßig viel besser ausgestattet werden. Und es gibt ja bereits viele Tools, die bei der Justiz im Einsatz sind, mit der die Justiz in die Lage versetzt wird, in diesen Massenverfahren noch einigermaßen gewinnen zu können. Da ist die Justiz inzwischen auch sehr weit, allerdings noch nicht weit genug, denn es setzt ja immer mindestens voraus, dass man schon die E-Akte im Einsatz hat, überall, und das ist noch längst nicht der Fall. Aber in den Ländern, wo das bereits funktioniert, also in Baden-Württemberg oder in Bayern, wo auch viele der Massenverfahren stattfinden in den Automobilsachen, da kommen Sie aus dem Staunen gar nicht raus, wenn Sie sehen, wie die Gerichte da mit KI umgehen. Und alle die Gerichte, die mit Fluggastrecht zu tun haben, also diese Flughafengerichte, so wie Königs Wusterhausen und Frankfurt, natürlich arbeiten die längst mit KI. Allerdings muss man immer auch sagen, dass die Gerichtsverfahren sind so, dass wir strukturierte Daten, die wir als Anwälte haben, ja künstlich zu unstrukturierten Daten machen, indem wir sie in einem PDF verstecken und dann bei Gericht einreichen. Das Gericht muss mit viel Arbeit aus dem unstrukturierten Datenmüll wieder etwas Strukturiertes machen. Also wenn wir den Austausch von Informationen und Daten zwischen den Parteien und Gerichten modernisieren oder sagen wir mal auf zeitgemäßes Niveau heben würden, dann wäre schon viel geholfen.
Jetzt ist es natürlich auch so, dass anwaltliche Schriftsätze, ich sag mal vorsichtig, schon auch länger einer gewissen Skepsis in der Justiz begegnen, ob ihres Umfangs. Wir haben das ja eben schon mal angerissen, das Thema. Und deswegen gibt's ja auch seit Jahren schon die Diskussion um mehr Prozessstrukturierung, um das viel zitierte Basisdokument zur Strukturierung des Parteivortrags. Glauben Sie, dass das durch die aktuelle Debatte um KI-Schriftsätze vielleicht nochmal so ein bisschen Dynamik gewinnen könnte, das Thema?
Das würde ich mir wünschen, dass das an Dynamik gewinnt. Vielleicht, ob jetzt mit dem Basisdokument, was ja eine sehr spezielle Technik ist, ob damit oder indem man Richtern oder der Justiz bessere Strukturierungsmöglichkeiten gibt. Es gibt ja heute schon nach der ZPO die Möglichkeit, den Parteien Vorgaben zur Strukturierung ihres Sachvortrages zu machen. Das wird noch nicht so genutzt, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Von daher ist es schwer, eine Prognose zu geben. Was man aber wohl sieht, ist, dass dann, wenn die Online-Klageverfahren wirklich populär werden, also wo sie ihre ganzen Klagen online einreichen können, dann wird es sicherlich auch irgendwann Verfahren geben, wo sie ihre Klage in bestimmten Masken eingeben, als zum Beispiel bei einer Miete oder einem arbeitsrechtlichen Verfahren, bestimmte Grundbehauptungen immer erhoben werden müssen und dann wird man durch Formulare und bestimmte Masken das Verfahren noch vereinfachen und dadurch machen sie den Sachverhalt strukturierter und einfacher handhabbar für das Gericht. Beispiele gibt es in anderen Ländern zuhauf. In Deutschland hängen wir noch ein bisschen zurück. Aber ich würde mir wünschen, dass es gerade in diesen Ländern Fortschritte macht, weil das, was wir heute haben, ist für alle Beteiligten Zumutung und manchmal skurril.
Ja, skurril war es auf jeden Fall in diesem Fall vor dem AG Köln. Das Interview dafür war sehr aufschlussreich. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, Herr Hartung.
Gerne.
Überraschung.
Meta, dem Konzern, zu dem Facebook gehört, droht womöglich eine Klagewelle. Auslösen könnte diese Welle das Landgericht Leipzig. Das hat nämlich einem Facebook-Nutzer nun 5.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Das ist ein ziemlich knackiges Sümmchen, zumal für deutsche Verhältnisse. Es geht dabei im Kern um Metas Business Tools. Das sind Werkzeuge, die für das Profiling von Facebook-Nutzern verwendet werden. Und weil der Konzern damit personalisierte Werbung schalte und Milliarden Gewinne einfahre, dabei aber, Zitat, massiv gegen den Datenschutz verstoße, sei eine so hohe Entschädigungssumme auch gerechtfertigt. Ich zitiere, jeder Nutzer ist für Meta zu jeder Zeit individuell erkennbar, sobald er sich auf den Drittwebseiten bewegt oder eine App benutzt hat, auch wenn er sich nicht über den Account von Instagram oder Facebook angemeldet hat. Die Daten sendet Meta Ireland ausnahmslos weltweit in Drittstaaten, insbesondere in den USA. Dort wertet sie die Daten für den Nutzer in für den Nutzer unbekanntem Maß aus. So zitiert das also das Landgericht.
Ja, also du hast schon gesagt, 5.000 Euro klingt erstmal wirklich für deutsche Verhältnisse nach einer relativ hohen Summe. Ich habe noch im Kopf, teilweise nur 100 Euro oder so bekam man, glaube ich, für Datenschutzverstöße von Social-Media-Konzernen. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass das so hochgegangen ist hier?
Ja, da gibt es, glaube ich, mehrere Gründe für. Also der wesentliche ist, dass man sich hier nicht aufs allgemeine Persönlichkeitsrecht gestützt hat, also auf deutsches Recht, sondern auf die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, darin Artikel 82 DSGVO. Und das Landgericht argumentiert dann noch so ein bisschen und sagt, es ginge hier um potenziell unbegrenzte Datenmengen, rekurriert dann auf ein EuGH-Urteil. Der EuGH hatte darin illustriert, dass die Nutzer das Gefühl hätten, dass das gesamte Privatleben überwacht wird. Und dann sei der Wert der Daten auch noch sehr wichtig. Und den ermittelt das Landgericht jetzt unter Rückgriff aufs Bundeskartellamt, eine Entscheidung vom Mai 2022. Darin hatte das Bundeskartellamt ausgeführt, dass Facebook das führende Werbeangebot im Internet betreibe. Und dann ja summiert es noch die Werbeeinnahmen von Facebook auf. Also 115 Milliarden US-Dollar seien das im Jahr 2021 gewesen. Und dann, das ist ja diese ganze Mitteilung der Presseabteilung liest sich manchmal ein bisschen komisch, der Wert eines einzelnen Nutzerprofits sei also, Zitat, enorm, Zitat Ende. Naja, dass der hohe Wert von Daten auch der Wahrnehmung in der Gesellschaft entspricht, sieht das Gericht durch diverse Studien bestätigt. Das ist also auch wieder Zitat aus der Pressemitteilung. Klingt also schon so ein bisschen nach, wir wollen es jetzt aber auch wissen.
Ja, ist auch interessant, dass man auf die gesellschaftliche Wahrnehmung des Wertes von Daten hier rekurriert, ne?
Ja, aber gut. Also, das ist so ein bisschen wie, wenn man eine Umfrage macht, so wie finden Sie das und das?
Also. Findet ihr das wichtig? Ja, okay.
Genau.
Dann. Naja, aber, bei diesen Datenschutzverstößen, da schwebt ja immer das ganz beliebte Wort Klagewelle drüber, ne? Jetzt kommt die große Klagewelle. Kommt sie denn jetzt nach diesem Urteil?
Ja, ich bin das ein bisschen unentschlossen. Also das Landgericht selbst scheint jedenfalls davon auszugehen. Ich zitiere nochmal die Pressemitteilung. Die ist nämlich da wirklich ganz bemerkenswert. Im letzten Satz heißt es, die Kammer ist sich der Folgen ihrer Entscheidung bewusst, auch wenn sie dazu führen könnte, dass viele Facebook-Nutzer Klage erheben, ohne einen individuellen Schaden explizit darzulegen, widerspricht dies nicht den gesetzgeberischen Zielen der DSGVO, gerade auch mittels Private Enforcement den Datenschutz vor Zivilgerichten und damit jenseits rein behördlicher Maßnahmen effektiv durchzusetzen. Mhm. Ja, ein bisschen lang, aber also kurzum, Sie sagen, na, das ist doch das, was die DSGVO eigentlich will. Das kann man nun tatsächlich so sehen, denn ich glaube, es gibt noch kein Ziel und kein Ideal, das nicht in die DSGVO hineingelesen wurde, von Kartell aufbrechen bis über Verbraucherschutz und sonst was alles, bis zur Industriepolitik wird ja alles in die DSGVO hineingelesen. Warum also nicht auch Private Enforcement? Das scheint mir dagegen so geradezu sogar nahezulegen. Es gibt aber Möglichkeiten, das durchaus in Zweifel zu ziehen. So hat der BGH tatsächlich im Falle eines Datenlecks, also nicht im Falle einer ganz normalen Benutzung, die hier in Rede steht, sondern eines Datenlecks, von einem Schadensersatz von 100 Euro pro Person gesprochen. Das klingt dann schon ganz anders, das hattest du auch eingangs erwähnt. Mhm. Der EuGH wiederum hat in Bezug auf 82 DSGVO, also durchaus DSGVO-Recht, entschieden, dass nicht jeder Verstoß zu einem Schadensersatz führe. Das klingt also alles eher so, als wäre das Landgericht Leipzig hier völlig übers Ziel hinausgeschossen. Das kann man wohl aber auch nicht sagen, denn das Landgericht Berlin hat im März ebenfalls Schmerzensgeld ausgesprochen, und zwar in Höhe von 2.000 Euro immerhin und auch für die Verwendung von Meta Business Tools. Dort kam dann auch in der Mitteilung des Gerichts Facebook zu Wort, und die argumentieren dann also, dass diese Meta Business Tools nicht in ihrer Verantwortung liegen, sondern in der Verantwortung der Dritten, die sie nutzen, nämlich also der Webseiten, die damit versuchen, Facebook-Nutzern auf die Spur zu kommen. Und sie sagen, sie selbst würden das Ganze ja nur verwenden, wenn der Nutzer eingewilligt habe. Und das ist ja das Standardproblem der ganzen DSGVO. Die zielte ja tatsächlich so diffus auf Internetkonzerne. Aber die großen Tech-Companies holen sich ja in aller Regel eine Einwilligung ihrer Nutzer und dann machen sie damit im Grunde, was sie wollen. Und das gibt denen natürlich eine viel größere Rechtssicherheit als vielen anderen Unternehmen, die sich im Internet tummeln. Also, ob das eine Klagewelle wird, hängt jetzt vor allem davon ab, ob eines dieser Urteile Bestand hat. Und ihr wisst bestimmt, wie ihr euch dazu auf dem Laufenden halten könnt. Nämlich bei uns. Abonnieren bitte.
Ja, Mittwoch ging es ja in Friedrich Merz' erste Regierungsbefragung anlässlich der Haushaltsdebatte im Bundestag relativ hoch her. Alice Weidel von der AfD nannte ihn, also Merz, einen Lügenkanzler, der lauter Versprechen gebrochen habe, und bezog sich dabei unter anderem auf die Migrationsdebatte, wo die Regierung keine Lösung anbiete, sondern stattdessen, Zitat, Volksverdummung betreibe. Also das ist natürlich so der übliche AfD-Jargon, wo man sich ein bisschen fragt, ob jeder Satz das Wort Volk enthalten muss. Aber man hat da wahrscheinlich auch eine andere Stoßrichtung. Aber es hat vielleicht auch irgendwo einen Punkt, denn was hinter dieser Migrationswende, die die CDU ja vor allem im Wahlkampf auch beworben hat, steckt, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz sicher. Merz meinte daraufhin, wir werden das Problem lösen und sagte, in der ersten Jahreshälfte seien nur noch halb so viele Asylanträge gestellt worden wie im Vorjahreszeitraum. Also verwies auf seine Erfolge in dieser Hinsicht. Zudem verhindere die Regierung, Zitat, tausende illegale Einreisen durch Zurückweisung an die Grenzen. Also wenn es faktisch vielleicht auch stimmen mag, wobei man auch sagen muss, die Gewerkschaft der Polizei hat vor 2 Tagen noch den Aufwand als zunehmend unverhältnismäßig kritisiert, den man betreiben müsse für die Zurückweisung, die tatsächlich stattfinden. Rechtlich jedenfalls hat sich die Bundesregierung damit ja schon einmal ein blaues Auge geholt mit ihrer Migrationspolitik, als das VG Berlin in einer von der Regierung dann hinterher so ein bisschen zur bloßen Einzelfallentscheidung verklärten Entscheidung darstellte, dass Zurückweisungen von Asylantragstellern an deutschen Grenzen eben rechtswidrig seien und man das halt so nicht machen dürfe. Und jetzt gibt's den nächsten Schwinger vom VG Berlin in Sachen Migrationspolitik.
Ja, das, was du gerade erwähnt hast, das sind die 3 Somalier, ne, wo dann genau. Dobrindt danach sich in einer Weise geäußert hatte, wo dann große Zweifel daran aufkamen, ob die Regierung sich denn auch weiterhin an Gerichtsurteil halten würde. Darüber haben wir mit Voskuhle dann gesprochen. Also diese ganze Affäre ploppt jetzt hier nochmal auf und man hatte damals ja schon gesagt, so, das wird nicht das letzte Mal sein, dass es da eine Entscheidung gibt. Worum ging es denn diesmal?
Ja, es ging darum, dass die Bundesregierung, wie sie auch im Koalitionsvertrag angekündigt hatte, freiwillige Aufnahmeprogramme des Bundes weitgehend stoppen will. Dazu gehört unter anderem das im Herbst 2022 gestartete Programm für afghanische Ortskräfte. Wir erinnern uns noch damals, dass die Leute nicht rechtzeitig rauskamen, als die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben. Also es geht um besonders gefährdete Personen und deren Familienangehörige, die da innerhalb eines gewissen Kontingents eine Möglichkeit zur Aufnahme in Deutschland erhalten sollen. Und nach Angaben des Auswärtigen Amtes von Juni waren das immer noch 2400 Menschen, die sich dann nach Pakistan erstmal abgesetzt hatten und dort momentan auf ein Visum warten. Anfang Mai hat die Bundesregierung aber diese Aufnahmeprogramme eben ausgesetzt, obwohl da diese Menschen weiterhin drauf warten, die man hier eigentlich aufnehmen wollte. Und eine der Betroffenen, das ist jetzt die Antragstellerin in diesem Verfahren, über das wir hier reden, eine afghanische Juristin, die sich früher auch schon mal in Deutschland aufgehalten hatte, nämlich zwischen 2013 und 2015 als Gastwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Also man hat sich da vielleicht so ein bisschen die falsche Gegnerin ausgesucht. Jedenfalls haben sie und ihre 13 Familienmitglieder, die sie mitbringen wollte, im Eilverfahren vor dem VG Berlin beantragt, ein Visum im Rahmen dieses Aufnahmeprogramms zu bekommen, was das Auswärtige Amt aber verweigert hat. Und das VG Berlin hat jetzt das Amt per Eilbeschluss eben verpflichtet, dieses Visum zu erteilen.
Da stellt sich aber ja die Frage, kann man den Bund denn zu freiwilligen Aufnahmeprogrammen überhaupt verpflichten?
Nein, das kann man nicht und das sagt das VG auch ganz klar. Der Bund kann nur frei entscheiden, ob er solche Aufnahmeprogramme anbiete und auch ob er sie beende wieder. Aber hier geht es um was anderes, nämlich darum, dass sie schon eine Zusage hatte. Also so ein Aufnahmeprogramm läuft im Grunde zweiteilig ab. Erstens bekommt man mal die Zusage, dass man aufgenommen worden ist mit der Maßgabe, dass man dann innerhalb eines Jahres so einen Visumsantrag stellen muss. Und da gibt's dann noch so vorbehaltlich ein paar Widerrufsgründe, falls man irgendwie eine falsche Identität angibt oder sowas. Und Teil 2 ist dann nur noch, dass man die Information erhält, dass das Verfahren abgeschlossen sei und die Aufnahmezusage bestätigt werde. So hat's das VG dann aufgedröselt. Und das Gericht sagte nun, also wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn ich eine Aufnahmezusage erstmal erteile und dann keine Ausnahme vorliegt, die so einen Widerruf berechtigen würde, dann muss ich das hinterher auch bestätigen.
Okay, das heißt also, diese Mitteilung ist schon ein verbindlicher Verwaltungsakt und dementsprechend müsste es dann widerrufen werden?
Genau, das ist eben dann keine bloße behördliche Mitteilung mehr, wie die Bundesregierung argumentiert hat. Und dann ist ein Widerruf eben nur aus den gesetzlich vorgesehenen Gründen möglich, um sich davon wieder zu lösen. Der zweite Teil, also diese Mitteilung, dass das Verfahren abgeschlossen ist, sei dagegen nur noch eine Mitteilung, die keine weitere Gestaltungskraft hat, meint das VG. Also man informiere die Betroffenen lediglich nur darüber, dass das Verfahren jetzt abgeschlossen sei. Und das VG sagt dann weiterhin, eine Verfahrensabschlussmitteilung kann indes keine Voraussetzung für die Erteilung eines Visums sein.
So, und wenn ich jetzt den Dobrindt mache, ist das auch wieder eine Einzelfallentscheidung?
Also ja, formal natürlich schon. Das VG kann ja nur über den konkreten Fall entscheiden, aber das hatten wir ja auch bei der letzten VG Berlin-Entscheidung schon das Thema. Zumal es ja auch nur ein Eilverfahren war, aber auch hier gilt eben, die Argumentation ist eigentlich so allgemein, also diese Frage, wie sehr bindet diese ursprüngliche Aufnahme ins Programm, dass es wohl ohne Probleme übertragbar sein dürfte. Und ich glaube, das ist auch so die überwiegende Meinung der Kommentatoren, die ich bisher dazu gelesen habe. Da kommt die Regierung also mal wieder so ein bisschen in Begründungsnot und gibt da, glaube ich, kein ganz so gutes Bild ab, abgesehen von dem moralischen Aspekt, dass man die Leute ja eigentlich damals schon hat hängen lassen und sie dann hinterher holen wollte. Das Verfahren wird aber wohl auch nicht das letzte bleiben, denn die Organisation Cabo Luftbrücke betreibt da diverse Klagen bzw. unterstützt dabei und will damit eben die Fortsetzung dieses Aufnahmeprogramms erzwingen gerichtlich. Und haben bis Juni jetzt, glaube ich, 26 Verfahren in Berlin eingereicht. Dem Gericht liegen nach eigenen Angaben inzwischen schätzungsweise 40 Eilanträge und Klagen zu der Thematik vor.
So, ich habe jetzt auch noch ein Update und zwar zur Ukraine, die gerade den schwersten Luftangriff seit Kriegsbeginn überstanden hat. Die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hat Russland verurteilt auf Klage der Ukraine und der Niederlande hin. Russland sei verantwortlich für den Abschuss der Passagiermaschine MH17. Wir erinnern uns, das war am 17. Juli 2014. Und es gäbe ein System von Verstößen seit 2014 auf der besetzten Krim und in der Ostukraine. Und auch seit 2022, also als die Vollinvasion gestartet ist, habe Russland gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Es gäbe wahllose militärische Angriffe auf Zivilisten, Hinrichtungen von Zivilisten und auch kampfunfähigen Soldaten. Das haben wir auch gerade zu Kriegsbeginn teilweise per Video beobachten dürfen. Es gab Folter, Vergewaltigungen als Kriegswaffe, unmenschliche Behandlung und Entführung ukrainischer Kinder. Auch dort gibt es einen Querverweis zum Internationalen Strafgerichtshof, wo ja ein Haftbefehl gegen Wladimir Putin genau wegen dieser Entführung ukrainischer Kinder vorliegt. Der Gerichtshof betonte, dass die Art und das Ausmaß der Gewalt in der Ukraine und die bedrohlichen Äußerungen Russlands zum Existenzrecht der Ukraine den Frieden in Europa gefährdet hätten, heißt es in einer Gerichtsmitteilung. Und erklärte, in keinem der zuvor von ihm verhandelten Konflikte gab es eine derart fast einhellige Verurteilung der flagranten Missachtung der nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen Grundlagen der internationalen Rechtsordnung durch den beklagten Staat. Also die Große Kammer holt den großen Hammer hervor. Das Problem ist natürlich, Auswirkungen wird das unmittelbar gar keine haben. Russland hat den Europarat verlassen und erkennt das Gericht auch nicht mehr an. Insofern, ja, großer Paukenschlag, allerdings auch ein ziemliches Signal dafür, dass das Völkerrecht, zumindest was Russland angeht, derzeit nicht so wirklich greift. Das Urteil selbst bzw. die Mitteilung packen wir euch in die Shownotes, ist im Moment nur auf Englisch verfügbar, aber das kriegt ihr hin.
Ja, und dann haben wir noch ein weiteres Update von letzter Woche Freitag. Da ging es mal wieder um den Weimarer Familienrichter Christian D. Einige werden sich vielleicht noch erinnern. Der hatte in der Corona-Pandemie für Aufsehen gesorgt, als er die Maskenpflicht an zwei Schulen in Thüringen per Verfügung mal eben gekippt hat und seine Entscheidung eben damit begründet hatte, dass ihm Berichte von Kindern zugetragen worden sei, die unter den Corona-Maßnahmen an den Schulen psychisch und auch physisch gelitten hätten. Und deswegen habe es als seine Pflicht angesehen, die Kinder zu schützen. Dafür wurde er erstmal vom LG Erfurt wegen Rechtsbeugung zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Der BGH hielt das Urteil dann später und nun hat er am Freitag vergangener Woche auch vor dem BFG verloren.
Er wird ja als Familienrichter wahrscheinlich argumentieren, dass es seine Aufgabe sei, das Kindeswohl zu sichern. Warum ist er damit nicht durchgedrungen?
Ja, das Problem war, dass er hier eben nicht in seinem Zuständigkeitsbereich handelte, denn das Verfahren hätte eigentlich vor den Verwaltungsgerichten geführt werden müssen. Und seine Verfügung ist damals auch vom OLG Jena deswegen sehr schnell wieder aufgehoben worden. Und der Vorwurf gegen ihn war nun, er hatte das aktiv betrieben, dieses Verfahren. Also er hätte aktiv darauf hingearbeitet, dass diese Verfahren in seinen Geschäftsbereich kam und hätte dann eben erst selber auf solche Corona-Demos gegangen, hat da Eltern kennengelernt von Kindern an diesen Schulen und hat dann eben dafür gesorgt, dass die Eltern mit den passenden Nachnamen, für die er dann nach der Geschäftsverteilung zuständig war, Anträge eingereicht haben bei seinem Gericht, um die dann zu sich zu lotsen. Außerdem soll er wohl auch über eine private E-Mail-Adresse Sachverständige angeworben haben, die dann seine Auffassung, die er schon vorher hatte, bestätigen sollten. Hätte auch auf eine Anhörung verzichtet, die dann normalerweise für solche einstweiligen Anordnungen eher üblich gewesen wäre. Also ihm sei es insgesamt nicht um ein sachgerechtes Ergebnis da gegangen, sondern nur darum, dass er sozusagen dieses Verfahren so durchziehen konnte mit dem Ergebnis, das er wollte. Das war der Vorwurf gegen ihn.
Also er hat seinen Richter missbraucht, um seine Gerechtigkeitsvorstellungen durchzusetzen.
Genau, das war so der Vorwurf, wenn man so eine Bottomline drunter machen will. Ich war ja damals auch bei der Verhandlung am Bundesgerichtshof, als es da um seine Revision ging. Und da machte er auch tatsächlich den Eindruck, dass es ihm wirklich darum ging, also dass er ehrliche Sorge um die Kinder hatte und gar nicht unbedingt so der ganz große Corona-Leugner war, wenn man das so betiteln wollte. Aber ihm musste natürlich auch ein Stück weit klar sein, denke ich, dass er da außerhalb seiner Zuständigkeit handelt, weil er da doch ein bisschen oder sein Verteidiger ein bisschen in argumentative Not kam und dass er eben halt nicht das als Richter sein eigenes Verfahren betreiben darf. Der BGH hat dann seine Revision eben auch als unbegründet verworfen, hat dann gesagt, ja, er habe das Amt für seine Zwecke missbraucht und gegen Verfahrensvorschriften verstoßen und das sei eben so schwerwiegend, dass das als Rechtsbeugung gewertet wurde.
Rechtsbeugung ist ja ein sehr sensibles Terrain, weil man Richtern ihre Rechtsmeinung an sich ja nicht verbieten kann. Jetzt hatte das Bundesverfassungsgericht aber keine Einwände dagegen. Warum?
Genau, also er hat Verfassungsbeschwerde eingereicht, die das BfG aber gar nicht zur Entscheidung angenommen hat. Und das hat relativ kurz und bündig argumentiert, dass das Urteil des BGH nicht gegen das Willkürverbot verstoße. Also es gäbe keinen gravierenden Verstoß. Die Auslegung der Strafgesetze, sagt das Gericht, sei dann ja auch in Einzelfall sowieso Sache der Strafgerichte und nicht des BfG.
Das bedeutet, dass die Verurteilung von Christian D. nun endgültig nicht mehr anfechtbar ist. Was heißt das für ihn?
Genau, die Verurteilung hat für ihn natürlich auch berufliche Konsequenzen. Nach dem deutschen Richtergesetz muss ein Richter, der wegen einer vorsätzlichen Tat rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wurde, aus dem Amt entlassen werden. Für ihn bedeutet das nicht den unmittelbaren Rausschmiss aus dem Richtersaal, denn er war schon seit 2023 suspendiert. So, und zum Schluss haben wir noch einen Fall aus der Rubrik Absolut Skurril. Das haben wir gestern in der Beck Aktuell Redaktion gefunden. Eine Entscheidung des Amtsgerichts Hagen. Überfahren einer Leiche ist kein Unfall im Straßenverkehr.
Das Einzige, was mich hier vor allen Dingen überrascht, ist, dass das kein Fall aus Berlin ist, weil wenn ich mir die Situation im Straßenverkehr Berlin, vor allen Dingen mit den Radfahrern anschaue, ist das eine Situation, die ich eigentlich hier erwarten würde. Wie kam denn das jetzt zustande?
Ja, leider erfährt man nicht so ganz so viel über die Konstellation, die dahinter stand. Also es ging in der Sache darum, dass die Staatsanwaltschaft beim Gericht eine Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt hat, und zwar wegen dringenden Tatverdachts auf unerlaubtes Entfernen von Unfallort nach 142 StGB. Was genau passiert, das steht eben nicht so richtig im Beschluss des Gerichts drin. Nur soweit, eine Frau soll laut Staatsanwaltschaft mitten am Tag mit ihrem Renault vor einem Haus einen Leichnam einer verstorbenen Person überfahren haben. Wie die dahin kam, warum die verstorben war, alles bleibt so ein bisschen im Dunkeln. Anschließend soll der Vorwurf habe sie sich dann vom Unfallort entfernt, ohne eben, wie das Gesetz eigentlich verlangt, Feststellung zu ihrer Person oder zum Unfallhergang zu ermöglichen. Und dann macht man sich ja eben grundsätzlich nach 142 StGB auch strafbar.
Was ist hier das Problem?
Ja, das Problem ist, weshalb das Amtsgericht diesen Tatverdacht nicht gesehen hat, dass Unfallflucht auch einen Unfall braucht. Und den gab es hier gar nicht, meint das Amtsgericht. Denn dafür müsste ja irgendein Schaden entstanden sein.
Tod ist tot, meint das Amtsgericht also?
Ja, so in der Art. Also eine Leiche sei zwar im zivilrechtlichen Sinne zwar eine Sache, aber sie repräsentiere keinen Sachwert. Und deswegen haben wir hier auch keinen Schaden oder keine Schadenersatzansprüche, die jemand geltend machen könnte. Außerdem haben sie argumentiert, das Totenfürsorgerecht sei auch kein Bestandteil des Vermögens der Erben, die dann irgendwie Ansprüche anmelden könnten. Und eine Verletzung des Pietätsempfindens der Angehörigen, die man ja hier durchaus noch denken könnte, stelle eben keine Schädigung im Rechtssinne dar.
Ja gut, das ist im Grunde ja ein richtiges Ergebnis, ne? Weil mir hat mal ein Strafverteidiger hier in Berlin, der für eine relativ hemdsärmelige und praxisorientierte Sichtweise berühmt ist, gesagt, wenn du eine Leiche findest, mach alles, aber geh nicht zur Polizei. Lauf, hau ab, versuch möglichst viel Abstand dazu zu gewinnen. Und ja, ist ja insofern ganz praxisgerecht, wenn auch das Straßenverkehrsrecht das so sieht. So, damit sind wir jetzt am Schluss. Die Musik düdelt hier schon ein bisschen rein. Ich habe euch noch mitzuteilen, dass das die letzte reguläre Folge ist, denn wir steuern auf eine Art Sommerpause zu. Aber ja, wir machen das jetzt so ein bisschen wie bei Medikation. Man schleicht aus, das heißt, es gibt jetzt noch ein paar Sommerinterviews und dann ist wirklich ein paar Wochen Schluss und wir machen hier gar nichts. Es sei denn, es kommt irgendwas ganz besonders Krasses. Ja, also dann springen wir vielleicht doch mal wieder in die Bütt. Aber sonst hört ihr uns wieder ab dem 4. September 2025. Da könnt ihr euch wahrscheinlich schon den ersten Lebkuchen mit zur Folge besorgen. Und dann sind wir wieder mit regulären Folgen für euch da. Bis dahin könnt ihr uns wie immer erreichen auf allen Kanälen. Gerechtigkeit-loseblatt@njw.de ist einer dieser Kanäle. Und ihr könnt uns auch bewerten und wir freuen uns auch über eure Bewertung. Und ja, bis dahin bleibt uns gewogen.